Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Mann, ist das gut! That boys, what you gonna do when they come for you? Diese Liga ist so wahnsinnig!
Click and Rush, Episode 5+. Ich bin Uli Hebel auf Sky, auf Instagram, auf X, auf Sky Blue, auf TikTok. Jetzt glaube ich, habe ich aber alles.
Jetzt hast du Sky zweimal. Ich bin Joachim Hebel auf genau denselben Plattformen. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast. Das ist eine Folge, die aus der Reihe tanzt, weil wir jemanden nämlich an Bord haben. Das haben wir schon angekündigt. Uli, du darfst ihn begrüßen.
Ja, freut mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Und ich nehme an, wir treffen ihn in Newcastle. Schöne Grüße oder wie sagt man in der Schweiz? Grüße an Fabian Scher.
Ja, hallo zusammen. Servus, freue mich dabei zu sein.
Der absolute Hammer. Es war eine kuriose Woche, eine kuriose Wochenende in dieser Saison am Anfang. Wie ist momentan so das Gefühl in Newcastle? Alles okay oder?
Ja, alles bestens. Wir hatten ja eigentlich super Saisonstart, sind noch ungeschlagen. Von dem her, das Wetter stimmt auch sogar ausnahmsweise bei uns. Von dem her, ganz gute Woche, ja.
Jetzt hast aber du schon mal zugeschlagen, am ersten Spieltag gleich rote Karte gesehen, trotzdem gewonnen und dann aber auch noch am letzten Spieltag ein Tor erzielt. Also es ist schon was passiert in der noch jungen Saison des Fabian Scher.
Ja gut, die rote Karte, da wurde auch viel drüber diskutiert, ob die jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Ich glaube, da gibt es klare Meinungen und ich natürlich auch, aber es war halt Regelwerk, was auch immer, unglücklicher Start, aber jetzt hat die Saison definitiv für mich auch nochmals wie neu begonnen, jetzt auch mit dem Tor und dem Sieg am letzten Wochenende, von dem her, rote Karte ist vergessen und jetzt schauen wir nach vorne.
Aber wenn ich jetzt mal so schaue, also Ergebnisse hast du schon gesagt, die sind sehr gut, ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen. Leistungen, wir sind ja Journalisten, wir müssen ja auch immer mal ein bisschen grau zeichnen, die Leistungen sind mal so, also ich verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber ich hätte jetzt gesagt, ihr hättet die Spiele jeweils auch unentschieden spielen können oder sogar verlieren. Ich weiß, das ist der Geist der Premier League, das ist eben so, aber wo steht ihr denn jetzt ganz genau nach einer schwierigen Vorsaison und jetzt sieht es wieder so aus, als würdet ihr da weitermachen, wo ihr eigentlich 22, 23 aufgehört habt?
Ja, das ist schon so, dass wir performance-technisch, glaube ich, noch nicht auf dem Level sind, was wir selbst von uns erwarten, was wir auch wissen, was wir können, aber ich glaube, viele Spiele, die wir jetzt so bestritten haben, wie jetzt die letzten Spiele, hätten wir letzte Saison noch verloren oder unentschieden gespielt. Und bislang haben wir ja immer einen Weg gefunden, auch schwierige Spiele zu gewinnen. Auch dann, wenn wir nicht auf unsere Leistungsgrenze stoßen. Und von dem her ist das auch positiv zu sehen, aber ich glaube schon, dass wir uns auch bewusst ist, dass es über die ganze Saison noch eine große Steigerung braucht.
Ja, wenn wir jetzt schon drüber sprechen, dass es in Anführungszeichen jetzt nicht so besonders also spielerisch aussieht, sage ich jetzt einfach mal, trotzdem dann 10 Punkte zu haben nach 4 Spielen, punktgleich mit Arsenal zu sein, das ist ja dann eher wieder so ein wenig diese Effizienz des herausragenden Newcastle-Jahres zuvor, oder? Des Vorvorjahres.
Ja, wie gesagt, ist auch so, wenn du dann ein, zwei Spiele so gewinnst, es gibt dir dann auch ein gewisses Vertrauen, dass du weißt, dass du auch schwierige Spiele, schwierige Momente überstehen kannst, in Spielen oder in Saison und dann trotzdem Punkte mitnehmen kannst. Und ich glaube, das ist speziell in einer langen Saison extrem wichtig. Und wir wissen aber trotzdem, dass wir jetzt, dass das nicht ewig so weitergehen kann, dass wir trotzdem auch wieder besser noch Fußball spielen wollen und auch müssen, damit wir irgendwie auf dem Punktelevel bleiben können für den Rest der Saison.
Du weißt es ja, du wirst ja treuer Click and Rush Hörer sein. Wir versuchen natürlich immer die Dinge zu erklären und logischerweise euch auch einzuordnen vor der Saison, während der Saison und so weiter. Und ich habe in der Saison 2022/23 immer gesagt, ihr seid natürlich logischerweise ein sehr physisches Team, ein sehr widerstandsfähiges Team auch, sowohl physisch als aber auch mental. Und wenn es aber ein kleines Minus noch gab bei euch, dann war es so die Qualität beim Passen und vielleicht mit einem kleinen Schrägstrich so ein wenig die Abhängigkeit von dir oder Bruno im Aufbau. Und jetzt gab es diese letzte Saison, die man wahrscheinlich total ausklammern muss, weil einfach Dinge passiert sind auf der medizinischen Abteilung, die halt ganz, ganz schwierig waren. Aber wenn man jetzt in diese Saison wieder geht, dann sehe ich mich diesbezüglich fast bestätigt. Also ihr habt immer noch am meisten Probleme. Bei Bruno würde ich sagen, der ist nicht so optimal in Form. Als du gefehlt hast, hat man es extrem gesehen, dass ihr noch nicht so gut mit den Passen durchkommt. Ist der Befund korrekt oder habe ich keine Ahnung?
Beide. Ja, schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass viele einfach jetzt bisher eigentlich noch nicht auf ihrem Leistungslevel spielen die Saison. Also noch nicht dort sind, wo sie eigentlich gehen können. Wenn ich jetzt vor allem auch 2 Jahre zurückblicke, wo halt jeder auch auf wirklich dem höchsten Level performt hat, ist das bisher, glaube ich, noch nicht der Fall gewesen. Und das zeigt sich dann in vielen, vielen Situationen. Ich glaube, wir haben bislang auch Innenspielen, wir haben gute Phasen und dann wieder schlechte Phasen. Es ist einfach überhaupt keine Konstanz in 90 Minuten. Und da muss man das in den Griff kriegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir abhängig sind von irgendwelchen Spielern bei uns. Aber ich glaube, als Mannschaft muss einfach jeder, klingt doof, aber jeder muss halt wieder irgendwie an seine Leistungsgrenze finden können.
Jetzt ist ja so, dass Sven Bortmann weiterhin fehlt. Ich glaube, bis Jahresfrist in etwa, ne, wird der nicht mehr mit dabei sein. Jetzt spielst du gerade neben Dan Byrne, der in den idealen Zeiten so auf Linksverteidiger gespielt hat. Was ändert sich dann da für dich? Mein Bortmann ist auch sicherlich nochmal im Vergleich zu Byrne, ohne dem zu nahe treten zu wollen, aber ebenfalls eher vom spielerischen Ansatz her kommend.
Ja, grundsätzlich ändert sich nicht so viel. Also ich passe jetzt mein Spiel nicht irgendwie an, wenn jetzt jemand anders neben mir spielt oder so. Ich glaube, man weiß jeweils die Stärken und Schwächen der Mitspieler und was die ja gut können, was die vielleicht nicht so gut können. Und kann das irgendwie ins Spiel adaptieren, aber jetzt mein Spiel oder so passe ich jetzt wegen dem nicht wirklich an. Aber mir ist natürlich schon auch bewusst, dass ich sicher ein wichtiger Punkt bin, genau in der Spielauslösung, Spielaufbau. Dass sich auch mein Fokus drauf legt, liegt mit dem Ball und dass ich da einfach der Mannschaft so weit es halt geht helfen kann und auch muss irgendwie.
Jetzt würde es mich interessieren, weil da haben Uli und ich lange drüber gesprochen vorher. Ich verfolge Newcastle, verfolge deine Karriere logischerweise schon seit Beginn eigentlich, seit du gekommen bist. Also du wurdest geholt von Rafa Benitez, warst da 22 Mal in der Startelf, am Anfang jetzt nicht im Kader, dann aber am Schluss schon Stamm. Dann ging es los mit Steve Bruce, da warst du ein paar Mal verletzt, ist bei eigentlich in allen Saisons irgendwie Verletzungen mit dabei unter Steve Bruce. Am Ende aber dann trotzdem schon, also ganz, ganz, ganz am Schluss schon Stamm, aber ich hatte immer das Gefühl, dass du jetzt nicht so sein Typ warst. Ist das richtig oder ist der Befund falsch?
Ja gut, ich glaube, da müsstest du ihn mal zum Podcast einladen. Nee, ich glaube, wir haben da sicherlich eine Art anderer Fußball auch gespielt, genau. Was vielleicht nicht unbedingt so meinen Fähigkeiten entspricht, würde ich jetzt auch sagen. Sind viele Sachen dann zusammengekommen. Ja, wie gesagt, ich habe einige Verletzungen in der Zeit gehabt, dann bin ich immer wieder zurückgekämpft, dann wieder 3 Monate weg. Es war einfach ein bisschen auf und ab und ich glaube, ich persönlich, ja, ist mir auch schwer gefallen, vielleicht mein Leistungsgrenze zu erreichen. Auch wenn ich dann immer mal wieder gespielt habe, wusste ich eigentlich schon, dass ich eigentlich ja, besser noch Fußball spielen kann, aber auch die Art, wie wir gespielt haben, war es irgendwie auch schwierig, meine Stärken, sage ich mal, auch zu zeigen. Und den Fußball, den wir jetzt seit 3 Jahren spielen, der liegt mir schon wesentlich mehr. Ja.
Genau, das war genauso der Befund, was wir vorher gesagt haben, wenn ich mir so vor, ich meine, Steve Buse jetzt, der hat selber über sich gesagt, ich bin kein Taktiker. Das ist das Lieblingszitat, das über Steve Buse in den englischen Medien rumgegangen ist. Aber genauso habe ich es mir damals auch vorgestellt. Ihr habt einfach nicht so zusammengepasst, glaube ich. Ich habe es rausgeschrieben, in der Saison 2021 nur 13 Mal Startelf, ja, 16 Mal verletzt. Dann 21, 22, 25 Mal Startelf, also schon leicht mehr. Das war die letzte Saison des Steve Buse, aber auch 13 Mal Bank. Trotzdem haben ja, also wenn man ja jetzt sieht, wer Fabian Scheer jetzt ist, dann ist ja schon kurios, dass das unter ihm nicht funktioniert. Ich meine, dass der jetzt wahrscheinlich Lascelles besser findet von der Idee her, dass es vielleicht auch besser zu ihm passt, mag ja sein. Aber damals gab es zum Beispiel, habe ich immer wieder gelesen, Neapel ist dran, AC Mailand ist dran, viele sind dran und haben das gesehen, was du kannst. Warum bist du dann trotzdem geblieben im Endeffekt, um zu sagen, ich bleibe in Newcastle?
Also, schwierig zu sagen. Ich glaube, es gab sicher auch Zeiten, wo ich mir sicher auch Gedanken gemacht habe, wie es für mich weitergeht. Vor allem in der Zeit jetzt auch gegen Ende, wo er Trainer war, da habe ich wirklich wenig auch gespielt, was natürlich sehr unbefriedigend war. Trotzdem bedeutet mir der Club halt einfach auch sehr viel. Ich habe mich wirklich seit Tag 1 hier sehr wohl gefühlt. Auch die Connections mit den Fans und im Club und auch im Team und alles. Es hat schon eigentlich immer gepasst, auch wenn es dann auf dem Platz manchmal vielleicht ein bisschen schwierig war. Und diese Connections zu einem Verein zu finden, glaube ich, ist auch nicht immer so einfach als Spieler. Und das ist mir auch bewusst. Und ich glaube, es hätte dann halt schon auch etwas richtig Geiles kommen müssen, dass ich gesagt habe, das wäre ein Thema für mich. Und das ist halt in der Zeit auch gar nicht passiert. Ich meine, Gerüchte, was auch immer, was man liest, also da liest man ja wirklich viel, vieles, was auch nicht stimmt. Aber es war nie jetzt irgendwie nah dran, dass ich jetzt den Verein gewechselt hätte oder so, weil ich mich irgendwie doch so halbwegs immer auch durchgebissen habe und dann ja, spätestens mit dem Trainerwechsel schon frischer Wind gekommen, was ich auch für den ganzen Verein natürlich positiv war.
Aber der Wechsel, also eine letzte Frage dazu noch, der Wechsel dann auf Eddie Howe war wahrscheinlich dann perfekt fit für dein Spiel auch, oder?
Ja, hundertprozentig. Das Ding war ja, er wollte mich schon mal holen, als er noch Trainer bei Bournemouth war, habe ich mit ihm schon telefoniert. Daher wusste ich eigentlich, dass er mich kennt, dass er mich schätzt als Spieler, dass er weiß, was meine Stärken sind, und das hat er mir wirklich von Tag an gesagt und gezeigt. Und ja, das war für mich dann natürlich schon ein perfect Match.
Wir blicken ja immer von außen drauf. Ich kann mich noch relativ gut erinnern. Ich habe damals eins der ersten 2, 3 Spiele von Eddie Howe bei Newcastle gemacht. Da hast du gespielt von Beginn an. Und zu dem Zeitpunkt haben wir von außen drauf blickend gesagt, der ist schon weg, Vertrag läuft aus. Und ich glaube, du hast das auch öffentlich sogar gesagt, dass du sehr unglücklich warst zu dem Zeitpunkt, jetzt gar nicht so sehr mit dem Verein, sondern mit der Situation halt und wahrscheinlich auch mit Steve Bruce, was unsere Hörerinnen und Hörer auch ganz gut nachvollziehen können. Das war mal so ein Running Gag. Und dann ging es aber auf einmal los, und zwar so konstant los, wie man sich es kaum vorstellen kann. Und jetzt sagt man heute, dass du zum Trainer eine ganz besondere Beziehung hast, dass du einer der ersten Namen bist. Spielzeiten sind, je nachdem, welchen Datendienst man da glauben will, Top 2, Top 3, was die Minuten unter Hau betrifft. Ist das so, dass der oder dass du zu ihm eine besondere Beziehung hast? Wie müssen wir uns den Typen so vorstellen?
Ja, ich glaube, die Hau als Trainer ist einfach so etwa alles, was ich in einem Trainer brauche, übertrieben gesagt, weil ich grundsätzlich auch, sag mal, ein sensibler Typ bin irgendwie, und er halt auch sehr menschlich ist. Also es ist nicht nur das Fußballerische, sondern auch das Zwischenmenschliche, das abseits des Platzes geht, das wie er die Spieler angeht, wie er auch weiß, dass jeder Spieler eine andere Angehensweise quasi braucht. Und ich glaube, in dem ist er schon echt, echt top. Und für mich war das Wichtigste, das Vertrauen zu spüren, Fußball spielen zu können. Und ich glaube, wenn ich das Vertrauen von dem Trainer spüre, dann kann ich auch meine maximale Leistung abrufen. Und das ist vielleicht das Problem gewesen, ein bisschen in der vorigen Zeit, auch wenn ich gespielt habe teilweise, dass ich jetzt nicht das hundertprozentige Vertrauen trotzdem gespürt habe, sondern irgendwie immer so, ja, wenn du nicht performst, dann bist du wieder auf der Bank nächstes Spiel oder so. So hat sich ein bisschen angefühlt. Und das hat sich halt dann schon extrem geändert. Und ich glaube, das ist für mich als Fußballer das Schönste, wenn du das Vertrauen des Trainers spürst, wenn du auch natürlich dann die Art, wie du Fußball spielst, deine Fähigkeiten entgegenkommen und so. Und das, ja, sind ganz viele Punkte, die jetzt so ein bisschen die Wende eingeleitet haben.
Wenn ich das richtig raushöre, dann ist Hauer auch als Kommunikator ein sehr, sehr guter. Und du hast schon gesagt, das stimmt nicht immer alles, was man so liest. Aber ich glaube, dass Mark Gahey einer war, mit dem sich Newcastle beschäftigt hat, das ist zumindest mal keine Lüge, so oft, wie das gespielt worden ist. Und ich habe aber auch mir sagen lassen, dass der als quasi dein Nachfolger aufgebaut werden soll, aber zunächst mal als dein Partner spielen soll, vor allen Dingen, weil Botman halt eine Zeit lang fehlt. Hat Hau mit dir darüber kommuniziert oder wie muss man sich dann sowas vorstellen bei so einem Micromanager, der ja Eddie Hau zu sein scheint?
Gut, ich kann jetzt schon nicht zu viel im Detail wie bei Transfer.
Ach, das ist okay, das ist für uns in Ordnung.
Nee, aber ja, über das Thema ist halt schon viel geschrieben worden, was auch immer, aber irgendwie ist das ja auch part of the game. Ich meine, muss ja auch realistisch sein. Ich bin jetzt nicht im Fußballalter, nicht mehr der Allerjüngste und so. Und dass irgendwann Thema ist, dass man da halt einer holt, dann ist ja ganz normal. Der Trainer hat mir einfach immer wieder gesagt, schau, wenn du so spielst, wie du spielst und deine Leistungen abrufst, dann kann er holen, wenn er will. Dann glaubt er einfach nicht, dass jemand quasi besser ist in dem Punkt. Und dann spiele ich auch und ich muss halt einfach meine Leistung bringen und dann, ja, dann glaube ich auch, dass ich auf dem Platz stehen werde, dass man Spieler hohe Konkurrenz da ist, das ist part of the game, wie ich gesagt habe, aber ja.
Ich will dich auch gar nicht da in Verlegenheit bringen, das einfach nur, das war nur die Frage, Tatsache, wie dass das so ist, dass sich logischerweise mit Neuen, mit Verbesserungen, mit Ergänzungen, mit Verbreiterungen beschäftigt wird, ist ja ganz normal. Aber da ging es jetzt eher darum, ob Eddie Hau zu dir kommt und sagt, pass auf, leg mal einen Arm um dich und sagt, meinetwegen mach dir keine Gedanken, so wie du es jetzt eben geschildert hast, ist alles in Ordnung, wenn du dein Ding machst, dann wird der eher bei dir sein und nicht statt dir.
Ja, also er hat jetzt nicht bezüglich auf jetzt Mark Gahey da direkt was gesagt, was er viel, aber er hat mir natürlich gesagt, dass sie vielleicht jemanden holen werden auf der Innenverteidigerposition, was aber nicht unbedingt für mich jetzt Auswirkungen hat, sondern dass ich einfach weiter so machen soll und dann wird auch nicht darum wegkommen, mich wieder aufs Matchsheet zu stellen. Ja.
Ich hab mal so einen Scouting-Bericht rausgesucht. Complete and ball-carrying defender, intelligent, good technical skill set, dealing with everything, last man organizer, manchmal aber noch zu viele Fouls. Das war so, was da drin gestanden ist. Muss man, ich glaube, das ist besser geworden. Ich glaube, in der ersten Saison waren es 12 gelbe und jetzt das ist ja, also da habe ich auch aufgeschrieben, manchmal noch zu ruppig. War das dann so eine, dass man vielleicht erstmal in der Premier League vielleicht erstmal dagegen halten wollte, sich dran gewöhnen musste? Oder in den letzten Jahren, die rote Karte ist jetzt ein schlechtes Gegenbeispiel, aber ich finde, es ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden.
Das ist definitiv so. Ich glaube, im ersten Jahr sind auch viele gelbe Karten, glaube ich, wegen irgendwie Rudelbildungen oder irgendwie sowas. Ich bin halt schon so all in, wenn ich auf dem Platz bin und so, schon auch mit Herz und halt Emotionen dabei und dann ist halt manchmal, ja, gibt es halt auch so Situationen, oder wo ich halt, keine Ahnung, den Ball wegschieße oder so Zeugs. Und ich glaube, in dem habe ich mich schon auch entwickelt und verbessert. Ich glaube, letztes Jahr, ich weiß nicht, vielleicht 5 oder 6 gelbe Karten übergespielt, 36 oder so. Glaube ich, als Innenverteidiger schon, also kann man nicht viel sagen, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube, ich habe, klar, jetzt auch mit dem Alter ein bisschen dazugelernt. Jetzt kann man sagen, ja, erster Spieltag, was auch immer. Ne? Aber meinen Augen wäre das jetzt ja maximal eine gelbe Karte für ein bisschen
Unordnung gewesen. Das sah Brereton Diaz ganz anders. Ne? Der war ja sehr outspoken in den englischen Medien darüber.
Ja, aber ich glaube, weißt du, auch so die Mannschaft, ich glaube, die kennen mich auch, und manchmal, glaube ich, braucht es auch irgend so. Es gibt ja, jeder hat so eine gewisse Rolle, auch bei uns jetzt Joel Linton oder so, jeder weiß, dass der halt so, ich bin jetzt da, und der versteckt sich auch nicht, was aber jeder von uns irgendwie auch braucht, weil das pusht dann den neben dir auch irgendwie auf eine Art. Und ich glaube, wenn du halt so eine Art mal Zeichen setzt oder halt Präsenz markierst, ich glaube, das ist, kann der Mannschaft schon auch viel geben. Und ich glaube, da gibt es auch so gewisse Rollen, die halt wie ein bisschen verteilt sind, übertrieben gesagt, jetzt im Team.
Ich habe einen ehemaligen Hoffenheimer Mitspieler von dir mal gefragt, was du so für ein Typ bist. Und der hat dich so geschildert, und so ähnlich haben wir es ja auch schon gerade gehört, deswegen glaube ich, passt du auch ganz gut nach England, weil du halt klar sagst, nee, wenn ich meine Leistung bringe, spiele ich auch. Der hat mir gesagt, du bist sehr, sehr selbstbewusst, und ich habe 3 bis 4 sehr gestrichen. Und der hat aber auch gesagt, du bist so der Typ, sehr effizienter Vertreter, der aber genau dadurch, weil wenn er was sagt, dann stimmt's, so als Klebstoff in der Mannschaft fungierst. Fühlst du dich da richtig wiedergegeben, oder ist das Käse?
Ja, also das ist sehr mit sehr, sehr, keine Ahnung, das könnte jetzt schon mal als arrogant klingen. was ich vielleicht verstehe, auch mit meiner Art, wie ich Fußball spiele, dass das vielleicht für Leute so rüberkommt, was ich jetzt aber von mir selbst jetzt gar nicht behaupten würde, wirklich nicht. Ich glaube, ich bin überzeugt von mir als Spieler und was ich kann und wie auch immer. Ich glaube, das soll man auch sein.
Ja, unbedingt. Ja.
Und ja, das andere definitiv korrekt. Ich bin jetzt nicht der in der Garderobe rumschreit nonstop und viel redet oder was auch immer. Aber ich glaube, ich sage dann etwas, wenn es was braucht auch. Und ich glaube, dann wird auch zugehört. Und ja, aber welche Spieler waren das?
Ja, das darf ich nicht sagen, aber ich sag mal so viel, der Kollege ist jetzt auch nicht durch die allerleisesten Töne auffällig geworden. Deswegen ist das, glaube ich, aus seinem Mund ein totales Kompliment, wenn er das sehr, sehr, sehr so stark betont.
Wir können es dir später sagen, er will es bloß nicht auf Sendung haben, deswegen.
Alles gut.
Nee, aber was ich jetzt gerade interessant fand, weil ich habe mir das Video angeschaut mit Ricardo Basile, als der bei dir war, und also auch wenn ich mich an die Spiele erinnere, ich habe eigentlich nie eine Situation gesehen von dir, wo du so gewirkt hast, als würdest du aus der Haut fahren. Es wirkt immer so, als würdest du in dir ruhen, als würdest du einfach so alles hinbekommen können, so einfach so eine gewisse Grundruhe. Und ich glaube, das merkt man ja auch, wie du Fußball spielst, wie du am Ball bist, wie du agierst, dass man schon weiß, da ist eine gewisse innere Ruhe vorhanden. Deswegen hat es mich jetzt verwundert, dass du sagst, ja, da war mal die eine oder andere Gelbe für Ball wegschlagen dabei und so. So würde ich dich jetzt, so habe ich dich nicht in Erinnerung, sagen wir es mal so. Das wäre mir nie aufgefallen, dass du Typ wärst für sowas.
Ja, also ich definitiv, ich bin ein ruhiger Typ, so auch abseits vom Platz. Wie gesagt, auch meine Art, wie ich spiele, ich glaube, das braucht manchmal auch, wie soll ich sagen, viele Leute denken vielleicht manchmal so, zu viel Risiko oder was auch immer. Aber das andere ist mehr so Emotion, weil ich das halt extrem lebe, auch auf dem Platz, und irgendwie trotzdem auch so ein Part von mir ist im Spiel. Ich glaube, wenn ich so richtig heiß bin, halt auch so emotional, dann bin ich trotzdem aber auch am besten auf dem Platz und so. Und ich glaube, ich habe über die Jahre einfach versucht, gelernt, das ein bisschen besser alles einzuordnen, zu verteilen irgendwie auf eine Art und das eine ein bisschen besser in den Griff zu kriegen, damit das andere aber nicht trotzdem nicht verloren geht. So.
Weil ich habe eine Statistik rausgeschrieben, das fand ich halt wirklich beeindruckend. Rang 88 bei kreierten Chancen, 23-24. Jetzt sagt man Rang 88, was soll das denn heißen? Aber als Innenverteidiger ist das schon bemerkenswert, finde ich.
Ja gut, ich kann jetzt mit so Statistiken nicht so einordnen, so, aber ist halt ja sicher in meinem Spiel, wie ich Fußball spiele, auch offensiv, lange Bälle, Spielauslösung, auch mal Vorstoße mit dem Ball,
ja, irgendwie Tore. Diesen spektakuläre Tore vor allen Dingen.
Genau, ja, irgendwie. Jetzt das so, das sind natürlich auch irgendwelche Stärken, die mein Spiel prägen und so. Und ich glaube, ja, so bin ich als Fußballer.
Ich hab Newcastle-Fans mal gefragt, was man dich unbedingt fragen sollte. Und die trauen dir eine sehr strategische Seite zu. Es gibt den Running Gag, ich weiß nicht, ob du den kennst überhaupt, dass nur darauf gewettet wird, wann du mit einer Kopfverletzung im Spiel auf den Boden legst. Und jetzt ist die Frage, und es ist wirklich kein Witz, die Fans stellen sich die Frage, ob das Taktik ist von dir, dass du manchmal das Spiel verzögerst, dass du jemanden provozierst damit oder rumpelst du einfach wirklich dagegen?
Ja, ich weiß nicht. Wir müssen mal den Arzt fragen, wie viele Gehirnerschütterungstests ich schon machen muss. Also, nee, also ich muss schon sagen, das habe ich auch schon gefragt, aber mich erwischt das schon öfters mal im Kopf, verglichen mit anderen so. Ich wünsche mir, dass das Show wäre und so, aber ist es nicht. Also das Taktische ist mehr so, wenn ich sonst mal auf den Boden gehe, wenn ich mal eine kurze Verschnaufpause vielleicht brauche, mit einem Krampf oder so, aber jetzt Kopfverletzungen sind schon, ja, ich habe halt auch schon haben wir die 3-4 Mal die Nase gebrochen, ein paar Gehirnerschütterungen gehabt. So. Wow, okay. Ja, ein bisschen glücklich in dem, würde ich mal behaupten.
Aber eine, die mir gesagt hat, ich muss diese Frage stellen, hat auch gesagt, ist nicht schlimm, das gute Aussehen ist nicht beschädigt, du bist ein absoluter Female Favorite.
Das ist schön zu hören. Ja.
James Bond war so die Range, in der man dich da einsortiert hat, so rein optisch.
Ja, das ist schön zu hören. Vielen Dank.
Ja, aber das ist kurioserweise was, weil ich habe das ja auch gesehen, ich glaube, dass du, wenn man Bilder von dir sieht, ist das immer dressed, ist das immer fresh, aber auf deinem Instagram-Account ist davon gar nichts zu sehen. Das ist eigentlich nur Fußballtrikot. Ist das irgendwie so, dass du das Private da einfach oder diese Seite von dir nicht rauskehren willst oder ist das Zufall?
Ein bisschen beides, würde ich sagen. Ich erstens mal schon hauptsächlich will ich das so für Fußball halten. Ich will nicht zu viel Privates, sage ich mal, nach außen geben. Und zweitens bin ich jetzt auch nicht so oft der Typ, der jetzt, keine Ahnung, irgendwo ist und sage, hey, mach ein Foto, ich muss noch was posten oder so. Das ist mir jetzt nicht so unbedingt wichtig. Es gibt ja auch viele, die, keine Ahnung, irgendwie Kameramann einen Urlaub mitnehmen oder weiß doch auch nicht was. Und das ist mir einfach definitiv zu blöd, solches Zeugs. Von dem her, ja, ist mir alles nicht zu wichtig, dass ich da sozial irgendwie in dem Punkt noch mehr Privates preisgeben soll.
Oder also ich hab gesehen, wir waren mal gleichzeitig auf Santorini. Wenn du uns bezahlst, dann sind wir deine Fotografen. Wir können das gerne machen. Wir waren mal parallel, ja, habe ich gesehen.
Ich glaube, ich gehe nicht mehr auf Santorini. Ich war da, habe ich gesehen. Das war jetzt gut. Aber.
Okay, wir waren dreimal. wir waren die letzten drei Sommer.
Wirklich? Mhm. Ja, also vier Tage haben wir eigentlich schon gereicht.
Okay.
Ja, schön, aber das ist auch genau der Zeitraum.
Wir fliegen mit dir überall hin, wenn du uns bezahlst. Uns ist das wurscht.
Alles klar, schauen wir mal nächste Sommer. Ne?
Nicht, dass du dich jetzt zu wohl fühlst, lass uns nochmal in die harten Fakten gehen. Also, guck mal, ganz im Ernst, ihr habt jetzt einen neuen Sportdirektor bekommen in Paul Mitchell. Ich glaube, der Club hat sich ja eh seitdem du gekommen bist, zu dem, was er jetzt ist, total verändert, auch manchmal öffentlich völlig verrissen als der reichste Club der Welt und so, was eigentlich nie im Tagesgeschäft angekommen ist. Aber jetzt habt ihr, das ist ja nun mal Fakt, einen neuen Sportdirektor. Und jetzt ist die Frage an dich, weil es niemand genau weiß. Es sieht so aus, als würde dein Vertrag bis Saisonende gehen. Jetzt habe ich mir aber sagen lassen, es gibt aber schon gewisse Klauseln, die greifen, wenn. Wie ist es denn?
Diese Klauseln würde ich gerne mal sehen, ne? Nee, also ich hab noch Vertrag bis Sommer. Stand jetzt.
Okay.
Da gibt es keine Klausel oder irgend sowas. Ich glaube, dass man sich natürlich irgendwie bei Zeiten vielleicht mal zusammensetzt und mal schaut, wie geht es weiter oder was auch immer, aber Stand jetzt kann ich irgendwie nicht mehr sagen, als dass mein Vertrag nächsten Sommer ausläuft.
Man sagt ja, ihr habt euch im Januar zusammengesetzt, der erst. Deswegen war das irgendwie schon, ich finde es verwunderlich, in Anführungszeichen, dass dann bloß um ein Jahr verlängert worden ist. Weil ich meine, du bist jetzt auch nicht 97.
Naja, aber das war eigentlich, da wurde einfach so die Klausel, die ich damals gehabt habe, wurde da einfach völlig verfrüht gezogen, sage ich mal. Ja, ich glaube, wenn du irgendwie über 30 bist, dann gibt es halt keine 5-Jahres-Verträge mehr.
Ja, das kennen wir auch. Das Spiel. das kennen wir auch. Ja, genau, das ist, man sagt ja, dass Mitchell den Altersschnitt senken will, was jetzt aber nicht zwingend, vor allen Dingen auch auf der Position, wo ihr ja im Schnitt so um die 30 plus minus seid, wenn man das jetzt mal so wirklich im Gesamtschnitt betrachtet, und vor allen Dingen auf deine Person nicht unbedingt sein müsste. Also je nachdem, wie ihr pokert, sind so 1 bis 2 Jahre für dich drin. Also wir tippen mal, dass du da bleibst.
Ja, wie gesagt, ich hoffe es natürlich. Ich fühle mich wohl. Es ist meine zweite Heimat geworden hier in Newcastle. Das ist mein 7. Jahr jetzt hier. Mir gefällt es. Ich fühle mich wohl, wie gesagt. Der Club ist überragend. Die Premier League mit unseren Fans, die Connection, ist alles, passt alles. Aber es liegt nicht alles in meiner Hand. Ich glaube, ich kann meine Leistungen bringen, wie ich das jetzt die letzten Jahre gemacht habe. Ich weiß auch, dass ich schon noch ein paar gute Jahre in mir habe. So. Und von dem her wird sich dann zeigen, was kommt und wie Sie sich vorstellen könnten, nächstes Jahr noch einen 33-Jährigen auf dem Platz zu haben oder nicht.
Aber was mir interessiert würde, ist, wie Uli hat es ja schon angedeutet, es hat sich komplett was verändert bei Newcastle mit der Übernahme und so weiter. Wie habt ihr das damals oder was hat sich in der Folge verändert? Das muss ja jetzt nicht unbedingt so sein, dass da jetzt nicht mal auf die Transfers, sondern einfach nur so, hat sich im Klima was verändert, was Stadion betrifft, was Trainingsplatz betrifft, hat sich da irgendwie was verändert in der Ausrichtung im Verein seither?
Ja, schon. Also das Erste war halt schon, oder ziemlich schnell ist dann halt der Trainer gekommen mit dem ganzen Staff und sie haben es dann geschafft, das ganze Klima, würde ich jetzt mal behaupten, im Club zu verändern mit ihre Art oder den Fußball, alles ist jetzt schwierig zu sagen, aber das Klima hat sich dann sicherlich geändert. Und sonst sind halt, ja, Trainingsgelände wurde verbessert, viele neue Sachen sind gekommen, die als Spieler gezeigt haben, dass es geht vorwärts. Wie gesagt, Transfers hin oder her, da kann man ja viel drüber lesen auch, was man da alles machen kann, Financial Fairplay oder was auch immer. Aber man hat schon gemerkt, dass es relativ schnell vorwärts geht mit dem Club und das auch, ich sag auch, intelligente Entscheidungen getroffen, auch bei den Transfers, aber auch sonst Sachen, die uns spielen und sehr viel Positives bewirkt haben, wie im Trainingsgelände, das Essen wurde besser, die Mensa wurde neu, das Gym wurde größer, alles kleine Sachen, die angepasst wurden.
Jetzt ist ja so, dass so neue Besitzer ja allgemein in England ein Thema sind. Wir wollen dich da jetzt nicht, um Gott, da es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt da irgendwie ein Statement setzen musst zu, der Besitzer ist so oder so, um Gottes Willen. Weil auch das war ja Thema bei Ricardo, hat es mir ganz kurz angeschnitten, darauf wollen wir gar nicht hinaus. Das haben wir öfter schon eingeschätzt. Jedes Team in England hat einen Besitzer, das heißt, für die Engländer ist es was ganz Normales. Aber wie ist das für euch, wie hast du es gesehen, diesen Wechsel? Also war das eher unaufgeregt, der Wechsel in England, in Newcastle rundherum? Weil ich habe Alan Shearer zum Beispiel gelesen, der hat gemeint, jeder einzelne Newcastle-Fan arbeitet sehr, sehr hart für sein Ticket. Die sind in den letzten Jahren oft enttäuscht worden und für ein Stückchen Hoffnung schauen sie gerne weg. Das ist der letzte Satz, den musst du jetzt nicht unbedingt kommentieren. Nur ist es so, dass man einfach das so positiv gesehen hat, so quasi endlich passiert etwas mit diesem Verein?
Ja, es war ja die Hölle los, dass das dann an dem Tag, der die Übernahme kommuniziert wurde, war ja aus. Also ich war nicht da, aber ich habe Videos gesehen, auch außerhalb des Stadions und so. Das war schon für die Weihnachten, Geburtstag, alles zusammen. Also die Fans haben das schon sehr, sehr lange gehofft. Waren, glaube ich, nicht so happy mit dem alten Eigentümer.
Das ist ja nicht ausgedrückt.
Ja, und von dem her, ich glaube, für die war, wie gesagt, grundsätzlich mal egal, wer kommt, Hauptsache etwas Neues, etwas, wo wir nach vorne schauen können und so. Und ich glaube, es klingt doof, aber ich glaube schon, dass viele in Newcastle auch nicht so viel haben und der Verein einfach wirklich denen alles bedeutet. Und ja, zu sehen, dass die jetzt auch wieder glücklicher sind, weil bei denen hängt wirklich die Lebenslage, die Stimmung auch vom Abschneiden des Clubs ab. Und seit es halt ein bisschen besser geht, merkt man das extrem auch in der Stadt, bei den Leuten und so. Und ich gönn's den Jordis einfach, weil sie haben es wirklich verdient.
Es ist ja nochmal was passiert im Sommer, also auch da wieder Amanda Stavely, die so das Gesicht mehr oder weniger war, sage ich jetzt mal, von dieser Saudi-Arabien-Übernahme, die jetzt ihre Anteile wieder freigemacht hat. Ich habe schon gesagt, neuer Sportdirektor, der zumindest Wind wehen lässt, mal sehen, wo der dann hingeht. Wie nehmt ihr das denn wahr? Also jetzt könnte ja sein, dass es wieder eine neue Richtung gibt in dem Club. Macht das was mit der Mannschaft? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf euch oder ist das eh so whatever?
Ja, also ne, es macht nicht viel wirklich mit uns. Ich glaube, wir können eh nichts in dem Bereich beeinflussen. Wir können das beeinflussen, was auf dem Platz geschieht. Und schlussendlich wollen wir das Beste für jeden Einzelnen und für uns als Team. Und da kann geschrieben werden, auch in Medien, was auch immer. Da, ja, all das können wir eh nicht beeinflussen. Ich glaube, von dem her, also auch für uns war jetzt der Übergang oder die neuen Eigentümer, als das passiert war, der Tag war trotzdem ganz normal jetzt für uns, nicht jetzt vielleicht wie für die Fans oder so. Und das gleiche auch jetzt beim neuen Sportdirektor oder wie auch immer, es part of the game und ja.
Auch sowas wie diese Nachhaltigkeitsregularien, ich meine, du hast einen Banker-Hintergrund, ist das... Verfolgst du das? Interessiert dich das vielleicht sogar auch? Und ich meine, in dem Fall gibt es ja jetzt sogar, bist ja in Anführungszeichen betroffen, weil Newcastle, sagt man ja, sich defensiver verhält, wohl wissend, dass es Auswirkungen haben könnte, wenn man auf Everton und Nottingham guckt.
Ja, es ist alles etwas, was ich jetzt nicht viel beeinflussen kann. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es andere Leute, die dafür zuständig sind und ich bin zuständig, Fußball zu spielen und meine Leistung zu bringen und ja, wie gesagt, ich bin angestellt von Newcastle und ich liebe den Verein und alles andere, das
ist nicht... Aber auch jetzt kein persönliches Interesse da, dass du sagst, pass mal auf, ich kann ja ganz gut mit Zahlen, hätte das vielleicht sogar als Alternativkarriere mal gewählt oder man munkelt ja auch, du machst nebenbei noch ein paar Dinge, dass dich das interessiert.
Ja, gut, ich glaube, das ist doch wesentlich schwieriger zu verstehen, als jetzt da einfach so, was man liest oder wie auch immer. Darum kann man das wahrscheinlich gar nicht so nachvollziehen, wie es wahrscheinlich wirklich ist. Aber grundsätzlich ist es sicher ein interessantes Thema, was spannend ist und wo ich auch gern das vielleicht später dann irgendwann mal irgendwo in einem Club sehen würde oder wie auch immer, aber Stand jetzt, kann ich nicht mehr machen, als Fußball zu spielen.
Das heißt, du strebst mal irgendwann, wenn du das jetzt schon mehrfach betont, du wirst demnächst 33. Das heißt, du hast noch 7 bis 9 Jahre auf höchstem Niveau, aber danach ist dann irgendwann mal ja, so ab vielleicht 40. Karriere im Club denkbar.
Ja, definitiv. In welcher Rolle versuche ich jetzt so ein bisschen in den nächsten Jahren vielleicht herauszufinden, was mir liegen könnte. Ich kann mir jetzt auch eher schwer vorstellen, zum Beispiel so Trainer zu machen oder so. Ich sage jetzt niemals nie, aber jetzt Stand jetzt sehe ich mich nicht so in der Rolle, sondern eher in sonstiger Rolle als Sporting Director oder irgend sowas. Ich sage jetzt nicht gerade bei Newcastle oder so, aber irgendwo mal anzufangen, so die Seite des Vereins zu sehen oder eines Vereins zu sehen, das glaube ich, würde mich schon ziemlich interessieren.
Du bist ja beim FC Will, glaube ich, schon irgendwie drin, oder, glaube ich?
Im Verwaltungsrat.
Verwaltungsrat, genau, ja. Aber das, glaube ich, habe ich auch gehört, dass du dein Ziel war, in der Schweiz die Karriere zu beenden. Ich glaube, dann binden wir so ein bisschen ab. Das wäre, glaube ich, das Ziel gewesen, oder? Oder ist so der Gedanke mal gewesen?
Das habe ich früher immer gesagt, ja, dass es schön wäre, wenn ich meine Karriere da beenden könnte. Mittlerweile, also es wäre immer noch schön, aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so, weil ja, ich kann mir nur vorstellen, beim FC Basel meine Karriere zu beenden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, noch sonst in einem Schweizer Club Fußball zu spielen. Und ob das irgendwann noch passiert, wird man schauen, aber
die sind Fünfter, das traue ich dir zu.
Ja, aber du musst auch mal ihre Politik ein bisschen anschauen. Also die haben auch nicht so gerne Spiele über 30 mittlerweile, habe ich so ein bisschen ein Gefühl. Ja.
Hat sich auch ganz schön was verändert.
Jahren, ne? Genau, darum. Nee, aber mal schauen. Ich habe gelernt, im Fußball kommt immer alles anders. Von dem her, mal schauen.
Ja, Sherdan Shaqiri haben sie auch zurückgeholt. Der ist das gleiche Alter. Warum nicht?
Ja gut, der ist noch ein bisschen ein größerer Basler Name als ich, glaube ich jetzt. Und,
Och, ja. Also wir haben sehr viel Zuschriften aus der Schweiz bekommen, die waren alle sehr begeistert und alle mit Basel-Hintergrund. Also Premier League ist ja sowieso etwas, was in der Schweiz, ich glaube, das ist auch so ein Ding, oder? Die Premier League, jeder Schweizer, mit dem du sprichst, der redet uns sofort auf die Premier League an. Das hat für dich wahrscheinlich auch den Stellenwert dann gehabt. Deshalb war Newcastle für dich wahrscheinlich auch interessant und so ein Herzensding.
Ja, Premier League ist schon, ich will, also hat die geilste Liga. Sorry, Bundesliga oder so, aber das ist immer so. Von dem her, hier zu spielen, ist halt schon ein Traum für jeden Jungen auch, der mal Fußball spielen will. Und diese Möglichkeit, die ich damals erhalten habe, da musste ich auch nicht lange überlegen und so. Von dem her, jetzt schon die 7. Saison für mich, also ich bin da schon auch sehr dankbar und stolz, dass ich das so lange hier ausgehalten oder dass sie mich so lange ausgehalten haben.
Ich glaube, da dürfen wir dich gar nicht mehr so lange beanspruchen. Schön, dass du da gewesen bist. Vielen, vielen Dank, dass du der Einladung nachgekommen bist. Logischerweise, vielen nachdem Dank wir gehört haben, dass die Schweiz ein Premier League-Land ist, du unser Gast bist, gehören die letzten Worte dir und was auch immer du noch loswerden willst, was auch immer wir vergessen haben, vor allen Dingen, dich zu fragen.
Boah, das hat mich sehr viel gefragt, muss ich sagen. Nee, war schön hier zu sein. Ich freue mich natürlich für alle Zuschauer, die Premier League und auch Newcastle verfolgen und jeder, der mal eine richtig geile Stimmung erleben will, der soll mal nach Newcastle kommen und das hautnah erleben und dann, glaube ich, ist man schnell ein Fan für Black and White.
Vielleicht dürfen wir das auch wieder in der Champions League.
Und dürfen wir das als Einladung verstehen?
ihr dürft das als Einladung verstehen, ja.
Ja, gut. Ja, das ist eh noch auf der Bucket. Fabian Scher lädt uns ein, zahlt alles, ihr habt das alle live gehört. Vielen Dank.
Also ich zahle die Tickets, ne? Die Flüge und so, kannst schön zahlen.
Aber wir können uns akkreditieren lassen, da müssen wir gar nicht.
Oder ich zahle euch die Fähre von Deutschland.
Oh, ja, genau, das ist nämlich gar nicht so leicht. Ne? Von Hamburg, glaube ich, das habe ich mir schon mal angeguckt. Da gibt es ganz nette Trips sogar. Deswegen steht das auf der Bucketlist und das darf man jetzt in dem Podcast mit dem Newcastle-Spiel nicht so laut sagen und dann vielleicht noch eins weiter in Stadium of Light. Ich glaube, das lohnt sich schon.
Nee, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall, ihr sollt mal vorbeikommen,
wenn ihr das einrichten könnt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wirklich, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Auch danke, dass du die Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Und wir wünschen euch, natürlich viel Erfolg, viel Gesundheit, neuen Vertrag, whatever you like, wo immer du nochmal spielen möchtest. Und natürlich, dass es im Endeffekt mit der Champions League vielleicht dann sogar wieder klappt mit der Qualifikation dieses Jahr.
Das hoffen wir, ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.